Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 28. Folge ist Dr. Peter Gaussmann, Geschäftsführer der Gesellschaft für Risikoberatung, zu Gast. Er ist Ehrenprofessor für Patientensicherheit und klinisches Risikomanagement an der Donau-Universität Krems. Mit ihm spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich heute, einen besonderen Gast für ein besonderes Thema bei mir zu haben, Herr Dr. Peter Gaussmann. Er ist Geschäftsführer der Gesellschaft für Risikoberatung. Das klingt schon etwas gefährlich, und tatsächlich geht es um Fehler, die passieren können im Gesundheitswesen, insbesondere natürlich auch in den Krankenhäusern. Dafür sind Sie Experte. Ich will mal sagen, vielleicht nicht für die Fehler, aber für die Frage, wie kann man eigentlich eine positive Fehlerkultur entwickeln? Wie kann man aus Fehlern lernen? Wie kann man Fehler vermeiden? Herzlich willkommen, Herr Dr. Gaussmann, bei uns im Podcast.
Danke, Dr. Gass.
Ja, bevor ich Sie vorstelle, will ich Ihnen selbst die Gelegenheit geben, sich unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen vorzustellen. Was hat Sie zu diesem Job geführt, wenn man es mal so sagen darf? Das nimmt man sich ja nicht vor als Abiturient und dann arbeitet man darauf hin, sondern das entwickelt sich ja.
Ja, das ist tatsächlich so. Den Job habe ich, der ist zu mir gekommen. Ich war tatsächlich in den 1980er Jahren Zivildienstleister in einem Krankenhaus. Zuvor wollte ich eigentlich Maschinenbau studieren, aber der Zivildienst hat mich in die Gesundheitswirtschaft gebracht und ich hatte dort das große Glück, auf einer unfallchirurgischen Station arbeiten zu dürfen. Und das war richtig Rödelei, hat auch ein bisschen was mit Maschinenbau zu tun, also sehr handwerklich das Ganze. Und das hat mich dann so weit angetriggert, dass ich dann mein Studium nicht wieder aufgenommen habe und zunächst erstmal eine Krankenpflegeausbildung gemacht habe, dann in den Intensivanästhesiebereich gegangen bin, dort, wo eben auch richtig gerödelt wird, wo heute Personalknappheit herrscht, habe dann aber nach einer gewissen Zeit das Angebot auch dieses Trägers dann angenommen, in die Ausbildung von Intensivpersonal reinzugehen, also mit einem berufsbegleitenden Pädagogikstudium. Das war dann aber auch die Erkenntnisse, dass man mit Bildung nicht unbedingt die Welt verändert, und habe dann Krankenhaus BWL studiert. Mhm. Also Ökonomie in Osnabrück ist ja diese Schmiede auch für Krankenhaus Betriebswirtschaftslehre. Da war ich noch tätig und wurde dann aufmerksam auf ein Unternehmen der Versicherungswirtschaft. Das war 1994, also vor 30 Jahren, eine Anzeige in einer Fachzeitschrift: ein Unternehmen der Versicherungswirtschaft sucht einen Mitarbeiter für klinisches Risikomanagement. Mhm. Das hat mich neugierig gemacht, weil zu dem Zeitpunkt sprach niemand über Risikomanagement, nicht über klinisches Risikomanagement und schon mal gar nicht über Patientensicherheit. Und dann habe ich Gespräche geführt und habe eben das Angebot bekommen von einem Unternehmen der Versicherungswirtschaft. Man darf es ja ruhig sagen, die Ecclesia ist ja nicht ganz unbekannt. Und die hatten damals einfach die Idee, eine dritte Säule aufzubauen neben der Versicherungswirtschaft, dem Vermitteln von Versicherungslösungen und dem Schadenmanagement. Das ist eben auch eine Säule, die dritte Säule Prävention. Und dafür war ich irgendwie relativ prädestiniert. Also mit dem, was ich vorher gemacht hatte, und ich leite heute ein Unternehmen für Patientensicherheit und klinisches Risikomanagement. Und wir versuchen mit verschiedensten Methoden Behandlungsfehler zu vermeiden, um damit erstmal Menschen zu schützen, aber auch die Versicherbarkeit zu optimieren.
Dann dürfen wir ja davon ausgehen, Herr Gaussmann, dass Sie einen langjährigen Überblick haben über die Lage in den deutschen Krankenhäusern. Ich frage deshalb, weil wir ja in der aktuellen Debatte um Krankenhausreformen immer wieder gerade von unserem Bundesgesundheitsminister den Vorwurf bekommen, da sei doch vieles im Argen in den Krankenhäusern. Da geht es um klassische Qualitätsthemen. Das ist nicht im engeren Sinne Ihr Thema. Aber natürlich hat man so den Eindruck, es geht drunter und drüber in den deutschen Krankenhäusern. Und die Politik muss endlich mal für Ordnung sorgen. Wir sind da etwas anderer Auffassung. Aber mich würde natürlich interessieren, wie ist Ihr Blick, wenn Sie 30 Jahre zurückschauen können? Was hat sich getan in den Krankenhäusern? Wo stehen wir vielleicht auch international aus Ihrer Sicht?
Also wir haben unsere Krankenhäuser in Hinblick auf mein Thema deutlich sicherer gemacht. Es ist heute deutlich besser und sicherer, in eine Klinik zu gehen, in eine zentrale Notaufnahme, in einen Kreissaal, in eine OP, als vor 30 Jahren. Weil wir ein ganz anderes Bewusstsein für diese Themen geschaffen haben. Und Deshalb verfolge ich diese Diskussion ja auch und ich werde sogar häufiger gescholten dafür, dass ich die Situation zu positiv darstelle, weil es gibt natürlich viele Menschen, die sagen, naja, mit so Hiobsbotschaften bringt man die Sachen voran. Ich würdige damit auch den Einsatz dieser vielen Menschen, die in den ganz unterschiedlichen Funktionen in den Krankenhäusern täglich dafür sorgen, dass wir nicht nur gut in Diagnostiktherapie versorgt werden, sondern eben auch sicher. Wir sind, also einer der Anlässe, dass wir überhaupt ins Leben gerufen wurden mit diesem Risikomanagement-Ansatz, war das Thema Geburtshilfe. In der Geburtshilfe passierte deutlich mehr. Und es waren diese furchtbaren hypoxischen Hirnschäden. Also die zu spät eingeleitete Entbindung, auch die Kaiserschnittentbindung, das geht natürlich damit rein in das Thema. Und dieser furchtbare Schaden, der dadurch auch entsteht, für die Kinder, für die Familien. Und das war eigentlich so der Anlass zu sagen, also kann man da nicht mehr machen, dass man in die Prävention, in die Sicherheitsmechanismen reingeht. Und das ist heute deutlich sicherer in der Geburtshilfe als vor 30 Jahren. Das hängt aber auch mit dem Thema Konzentration der geburtshilflichen Abteilung. Ich bin ein absoluter Befürworter der Schließung von kleinen Standorten, die nicht mehr in der Lage sind, eine sichere Geburtshilfe auf den Weg zu bringen.
Da ist ja auch einiges passiert, das muss man sagen. Ich glaube, die Anzahl der geburtshilflichen Stationen und Krankenhäuser hat sich in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich mehr als halbiert. Ja. Genaue Zahl weiß ich jetzt nicht auswendig, aber so ungefähr dürfte es der Fall sein. Da ist also eine starke Konzentration. Aber Sie haben die Geburtshilfe angesprochen als ein Beispiel, damit unsere Zuhörer dann noch ein bisschen verstehen, was sind sonst so klassische Fehler, über die man spricht oder gesprochen hat in der Vergangenheit oder auch heute noch?
Also das sind natürlich jetzt unabhängig von den Fachdisziplinen, die allgemeine Viszeralchirurgie, die Thoraxchirurgie, die Augenheilkunde, haben alle spezifische Risiken. Aber es gibt natürlich einige Themen, die ziehen sich durch. Also es ist in jedem Krankenhaus kann man das, ob das nun in Deutschland, Österreich, Schweiz, ich bin auch Mitglied der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft, auch in China gibt es diese Themen. Eines der Behandlungsfehlerthemen sind die Diagnosestellung. Der Diagnosefehler ist der häufigste Behandlungsfehler. Das heißt, ich komme als Patient mit einem unklaren abdominellen Beschwerden in ein Krankenhaus und dann beginne ich ja die Diagnostik. Und dann zu verifizieren, in welche Richtung geht es jetzt weiter? Bin ich jetzt ein Patient für die allgemeine Viszeralchirurgie oder für die Kardiologie? Also einzugrenzen über eine gute Ersteinschätzung, eine gute Triagierung. Wie akut ist der Fall und vor allen Dingen, in welche Richtung geht das? Das ist dieses Thema Diagnosefehler. Dann haben wir natürlich solche Themen, insbesondere mit Blick auf die älter werdende Bevölkerung, auch Patienten, das Thema Sturz. Der häufigste Fehler in der inneren Medizin ist der Sturz, der nicht verhindert wurde. Also Sturzprävention betreiben wir und da sind wir deutlich besser geworden. Also über eine Sturzanamnese das Risiko einzuschätzen. Das Thema Hygiene, das Thema Vermeidung von nosokomialen Infektionen, also im Krankenhaus erworbene Infektionen. Dann schließen sich aber wieder solche Kreise, die zu spät erkannte Sepsis, dann wieder ein Diagnosefehler aus diesem Bereich. Und wir haben ein ganz großes Thema, das ist Arzneimitteltherapiesicherheit. Um das nochmal einmal zu erklären, Arzneimitteltherapiesicherheit, das ist auch das größte Dunkelfeld. Patienten bekommen Medikamente in ihrem Dispenser, in der Schachtel oder aber über Infusion, Transfusion und so eine Injektion. Und hier ist das höchste Fehlerpotenzial. Das sehen wir gar nicht so sehr in unseren Schadendaten. Ich habe ja nun sehr viele Erkenntnisse auch aus realen Schäden. Aber das erkennen wir in diesem Erfassungssystem kritischer Ereignisse, Thema CIRS. Da erkennen wir aber auch viele Sachen nicht. Der Mensch ist nun mal robust, der Patient ist robust und viele Fehler im Bereich der Arzneimitteltherapie bleiben unentdeckt.
Und jetzt muss man sagen, gerade das ist ja ein Beispiel, ich gebe Ihnen völlig recht, da ist ganz viel an Risiko, entweder dadurch, dass Medikamente in ihren Wechselwirkungen ungünstig zusammengestellt sind, dass möglicherweise im Einzelfall aus Versehen falsche Medikamente dann quasi vereinzelt werden und den Patienten verabreicht werden. Aber gerade das ist ja auch ein Feld, wo man durch wirklich einfache, in Anführungszeichen, technische Möglichkeiten das Personal entlasten könnte und die Arzneimitteltherapiesicherheit massiv erhöhen könnte. Ja. Wir wissen alle, es fehlt da an den Investitionsmitteln, es fehlt an den digitalen Möglichkeiten, um aus der Visite heraus direkt digital die Medikamente in die Patientenakte zu dokumentieren, in die Apotheke über eine Software zu übermitteln, dort automatisch zu verblistern, zu kontrollieren, Wechselwirkungskontrolle über Software zu machen und dann die verblisterten Medikamente zu verabreichen. Also ein Riesenpotenzial, was nur in relativ wenigen Krankenhäusern bisher ausgeschöpft werden kann, muss man sagen, weil es eben an den Möglichkeiten fehlt, solche ja auch hochkomplexen technischen Optionen auch umsetzen zu können.
Muss man ein bisschen differenziert sehen. Ich bin ein großer Freund dieser Verblisterung. Das kann ich dort machen, wo ich im Langzeitbereich Patienten habe, bei denen sich das Medikationsschema relativ selten ändert. In dem Moment, wo ich eine akute internistische Abteilung habe, ist ja gerade die Medikation, das ist ja ein wesentlicher Therapieansatz. Und da muss natürlich häufig auch gewechselt werden, weil da beginnt man mit Dosierung und so weiter. Also das kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber ich gebe Ihnen natürlich vollkommen recht, dass das eine der Lösungsansätze wären. Wir haben sehr, sehr viele Einsatzbereiche für diese Unit-Dose, diese Verblisterung und da ist enormer Nachholbedarf. Zu diesem Thema, das korrespondiert direkt damit, sind natürlich die Wechselwirkungsdatenbank. Also viele Menschen hochbetagt bekommen natürlich mit einer Vormedikation des Hausarztes in die Klinik. In der Klinik kommt dann die Akutmedikation dazu. Und dann haben wir das Thema der Polypharmazie. Ja. Also dass sich Medikamente, die untereinander interagieren, in ihrer Wirkung aufheben. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Mhm. Und ein junger Assistenzarzt, weil wir ja häufig auditieren, der hat dann sein Smartphone und hat dann irgendeine Wechselwirkungsdatenbank, die er sich aus dem Netz gezogen hat, um zumindest halbwegs sicher zu sein, ob die Medikamente interagieren. Und da benötigen wir tatsächlich ein hochgradig standardisiertes System. Mhm. Das muss nämlich gepflegt werden, das muss ständig auf dem aktuellen Stand sein. Da haben wir enormen Nachholbedarf. Mhm. Stichwort Digitalisierung.
Bevor wir jetzt uns in den technischen Optionen sozusagen verlieren, würde ich mit Ihnen gerne über die grundsätzliche Situation auch mal sprechen und über die Frage, was braucht es eigentlich an unternehmerischer Kultur auch, um Risiken möglichst zu erkennen, zu vermeiden, offen darüber zu sprechen. Also klassisches Thema Fehlerkultur. Krankenhäuser galten ja lange Zeit zumindest als sehr hierarchisch organisierte Unternehmen, wo jetzt auch nicht unbedingt gerade in der Medizin der Widerspruch das Alltägliche war, was sich vielleicht Chefärztinnen und Chefärzte haben anhören müssen und Ähnliches. Also hat sich da aus Ihrer Sicht einiges getan? Haben wir eine andere Kultur in den Krankenhäusern? Wird über Probleme konstruktiv gesprochen? Wird versucht, aus Fehlern oder beinahe Fehlern zu lernen? Wie ist da Ihre Einschätzung? Was können wir da auch noch als Krankenhäuser tun?
Ja, also erstmal hat sich da gewaltig was verändert. Also auch zum Positiven. Ich spreche eigentlich selten oder gar nicht von der Fehlerkultur. Mhm. Für mich ist das die internationale Klassifizierung von der Safety Culture. Und Sicherheitskultur beinhaltet den Umgang mit Fehlern. Also wie gehe ich aktiv mit kritischen Ereignissen, mit Fehlern um? Das ist für mich ein Merkmal einer Sicherheitskultur, einer gelebten Sicherheitskultur. Und es ist tatsächlich so, das hängt natürlich dann von den Leitungen der verschiedenen klinischen Abteilungen ab, wie die in die morgendliche Frühbesprechung reingehen, auch mit welcher Haltung sie da reingehen. Mhm. Nachts sind halt Bilder gemacht worden in der unfallchirurgischen Abteilung und die werden nachgeschaut und man sieht morgens, naja, da ist irgendwie doch ein Haarriss bei einer Fraktur übersehen worden. Das ist natürlich ein Fehler, der nachts unter einem gewissen zeitlichen Arbeitsdruck entstanden ist. Aber wie gehe ich dann mit den Mitarbeitenden um, denen dieser Fehler passiert ist? Das ist Haltung. Und da hat sich eine ganze Menge geändert, dass man sagt, okay, wir gehen die Sache jetzt an, das ist ein kritisches Ereignis, ist der Patient versorgt und so weiter. Und wie können wir beim nächsten Mal sicherstellen, dass sich das nicht wiederholt? Also da hat sich gewaltig etwas verändert. Und dann gibt es natürlich andere Methoden, die Mortalitäts- und Morbiditätskonferenz, die M&M-Konferenz, da wird halt die Komplikationen der Todesfall nochmal ganz neutral evaluiert. Mhm. Und idealerweise stellt ein junger Assistent, junge Assistenzärztin diesen Fall vor und dann sagt das Team, okay, diese Komplikation hatten wir nicht eingeplant. Was müssen wir tun, damit das beim nächsten Mal zu verhindern ist? Dann haben wir die Tumorkonferenzen. Tumorkonferenzen sind ja interprofessionelle Austauschrunden, wo wirklich der Einzelfall nochmal nicht nur von den Onkologen, den Chirurgen, auch von den Psychologen angeschaut wird. Und das ist auch ein enormes, also ein enorm wirkungsvolles Instrument der Fehlervermeidung.
Kommen die jüngeren Fachkräfte, die jetzt aus der Ausbildung kommen, sei es Medizin oder Pflege schon, mit einigen Ausbildungsinhalten zu diesem Thema auch in die Krankenhäuser? Oder ist das etwas, was in den Krankenhäusern, also am Arbeitsplatz entwickelt werden muss? Also hat sich die Ausbildung diesbezüglich auch ein Stück weit verändert? Ist die Sicherheitskultur, ich greife Ihren Begriff mal auf, ist die mittlerweile ein Stück stärker in der Ausbildung schon verankert?
Also in der Ausbildung der Pflegeberufe ist es mittlerweile ein Teil. Also Patientensicherheit ist ein obligatorischer curricularer Anteil und die medizinischen Fakultäten machen das ganz unterschiedlich. Mhm. Also ich selber lehre auch das Thema in Heidelberg im Grundstudium. Also in den wir kommen immer mehr dazu. Das Uniklinikum Münster bildet eben Studenten auch in so einem Studententheater aus, wo man also im Prinzip Dinge durchspielen kann. Also wir haben Simulationszentren. Das Bewusstsein und die Vorbereitung auf dieses Thema ist heute ein ganz anderes. Und ich empfehle unseren Kunden, und das empfehle ich morgen allen Krankenhäusern, das Thema Patientensicherheit, Sicherheitskultur in unserer Einrichtung zum Thema des Neudeutsch Onboarding zu machen. Das heißt, so wie wir üblicherweise es kennen, dass einem neuen Mitarbeiter die Brandschutzordnung vermittelt wird, benötigt er einen Slot, wo es ausschließlich um das Thema geht. Sicherheitskultur heißt bei uns, dass kein operativer Eingriff durchgeführt wird ohne die Anwendung der WHO-Checkliste. Dass kein Patient aufgenommen wird, auch wenn es morgens 3 Uhr ist und es findet keine Triagierung, keine Dringlichkeitseinschätzung. Statt das müssen neue Mitarbeiter, natürlich auch die Mitarbeitenden, die langjährig im Team sind, die müssen das auch erfahren. Aber Patientensicherheit und Schulung diesbezüglich ist Teil des Onboardings.
Sie machen ja mit Ihrem Unternehmen auch Risikoberatung. Sie unterstützen Krankenhäuser, die besser werden wollen bei diesem Thema. Schildern Sie uns doch mal so Ihr Vorgehen. Wenn die Geschäftsführung sich an Sie wendet und sagt, wir haben hier mehrere Ereignisse möglicherweise gehabt, unser Versicherer empfiehlt uns hier auch ein Stück weit nochmal unsere eigenen Prozesse zu durchleuchten, unsere Kultur unter die Lupe zu nehmen. Wie ist da so die klassische Vorgehensweise, wenn man sich dann an Sie wendet?
Also erst einmal, Ihr Halbsatz ist wichtig. Es ist immer noch ein Unterschied, ob der Haftpflichtversicherer sagt, ich glaube, ihr habt es nötig, da kommt mal die Truppe und schaut sich das an. Oder ob es ein Haus ist, was im Grunde genommen nicht den Druck der Versicherungswirtschaft ist. Das ist nochmal so eine gewisse Nuance. Aber zu Ihrer Frage, wir schauen uns zunächst erstmal den Leistungsbereich an, in dem wir diese Analyse durchführen. Ich empfehle den Krankenhäusern immer 4 grundsätzliche klinische Bereiche. Ich gehe jetzt von einem normalen Haus der Akutversorgung auf. Das ist die Aufnahme von Patienten, die perioperativen Prozesse, die Geburtshilfe und dann solche Themen, die im stationären Bereich relevant sind, wie zum Beispiel Arzneimitteltherapiesicherheit. Die Kliniken bekommen einen groben Ablaufplan für so ein Sicherheitsaudit und dann arbeiten wir mit in den Prozessen. Das ist ein wesentliches Merkmal unserer Tätigkeit. Ich schleuse mich morgens um 6 Uhr mit ein und bin im OP in Bereichskleidung und stelle mich mit am Tisch. Und wenn der Chirurg sagt, Herr Gaussmann, wenn Sie schon mal hier sind, können Sie auch Haken halten, dann kann ich auch Haken halten. Also geht so weit, dass wir sehr tief einsteigen können in die klinischen Prozesse. Ich mache das mittlerweile sogar, wenn Kunden das möchten, oder ich empfehle das auch nachts in die Klinik zu gehen. Nachts sind die Mechanismen, die Regularien etwas anders. Und um auf die Frage zurückzukommen, also wir konfigurieren im Grunde genommen mit dem Kunden, in welche klinischen Bereiche wir reingehen. Aber das ist kein Checklisten-Audit, sondern das ist ein Audit der aktiven Teilnahme, der teilnehmenden Beobachtung und der Mitarbeit. Und dann sind es eben die Bereiche OP, Notaufnahme, Aufnahme von Patienten, wenn das Haus eine Geburtshilfe hat, auch dort. Ich habe also auch eine Hebamme im Team und andere Kollegen, die sich in diesem Bereich spezialisiert haben, und dann gehen wir da rein. Bei mir ist es natürlich häufig OP-Anästhesie, da haben wir auch so ein bisschen unsere Spezialgebiete, aber es ist eine teilnehmende Beobachtung an den Arbeitsabläufen, und ich mache letztendlich nichts anderes. Ich stelle den Kolleginnen und Kollegen die Frage, hey, auf dieser Intensivstation, ich beobachte hier das, könnte bei euch Folgendes passieren. Wenn es zu einem Behandlungsfehler in einer Klinik gekommen ist, dann setzt sich das Team üblicherweise zusammen und sagt, wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen oder zu dieser beinahe Katastrophe. Ich komme ja mit einem anderen Ansatz. Ich stelle die Frage, könnte das, was in einer anderen Klinik passiert ist, sich bei euch hier wiederholen? Und das ist auch so ein positiver Ansatz. Also man wird nicht aus dem eigenen Schaden klug, sondern aus Schadenerfahrungen und Beispielen anderer Kliniken. Und das schließt auch die Leute auf. Weil das ist ja eine völlig andere Betrachtungsweise, dass da jemand kommt als Moderator und Schaden- oder Risikokonstellationen vorstellt und dann bewertet das Team selber, naja, könnte bei uns auch passieren. Weil da haben wir eine Lücke im System. Und diese Lücke zu schließen, ist dann viel einfacher, als wenn man wirklich aus der Betroffenheit heraus handelt.
Jetzt wird es ja immer so sein, bei 1700 Akutkrankenhäusern in Deutschland gibt es immer Krankenhäuser, die schon sehr gut sind in diesem Bereich. Es gibt Krankenhäuser, die haben da noch Entwicklungspotenzial. Wir haben ja auch Bürgerinnen und Bürger, Patienten, die uns zuhören. Woran erkennt man ein Krankenhaus, in dem Sicherheitskultur möglicherweise schon weit entwickelt ist? Kann man das überhaupt erkennen oder muss man oder sollte man darauf vertrauen, dass Krankenhäuser grundsätzlich sichere Orte sind?
Ja, also erst einmal ist ein Krankenhaus kein Ort der Unsicherheit. Das sage ich jetzt mal so wirklich ungeschützt, auch in diesem Bereich, weil wir eben verantwortungsvoll viele, viele Präventionsmaßnahmen auch umsetzen. Es ist aber so, ich werde immer gefragt, naja, unser Mutter kommt halt in die Klinik XY, was haben die denn so für einen Ruf, wie beurteilst du die Klinik? Das kann ich aber nicht, weil es gibt in jeder Klinik gibt es Menschen, die dieses Thema Sicherheitskultur sehr ernst nehmen. In allen Hierarchiestufen und andere, die, ich sage mal, ein bisschen elastischer sind. So, und das haben wir, das ist ein Phänomen, was sich durch Krankenhäuser durchzieht. Aber es ist so, wenn ich in eine Klinik komme und ich kenne das Haus noch nicht, dann schaue ich mir so ein bisschen so ein paar Merkmale an. Das ist beispielsweise das Leitsystem, was wirklich einen Patienten dazu, also die Möglichkeit verschafft, sehr schnell den Weg zur zentralen Notaufnahme zu finden.
Ja.
Ich schaue mir an, was gibt es für weitere Informationen, Informationsschriften. Auch es gibt einige Häuser, die explizit über das Thema Sicherheit, Sicherheitskultur aufklären, also mit entsprechenden Flyern. Und das ist eine Frage der Ansprache der Mitarbeitenden. Also die Aufnahme eines Patienten ist hier eine Visitenkarte. Das ist nicht nur die Notaufnahme, auch sonst, da müssen sitzen geschulte Leute, die den Patienten auf den Weg bringen. Und auch wenn ich dann mit meiner Tasche in die Onkologie komme und dort am Tresen empfangen werde, auch das ist eine Ausnahmesituation für den Patienten. Die Zuwendung, wenn ich jetzt eine Indikation habe für den operativen Eingriff und ich werde vorbereitet und werde dann runtergefahren, da zeigt sich Haltung von Mitarbeitern. Die erkennen, dass ich in einer maximalen Ausnahmesituation bin, weil die wollen bei mir gleich den Bauch aufschneiden. Und die dann zugewandt mit mir den Weg zum OP gehen und sagen, wird schon gut gehen und haben Sie noch irgendeine Frage? Ich bin jetzt so ein bisschen, Sie merken das, so ein bisschen in so einer Blase. Viele werden mir jetzt sagen, naja, wie sollen wir das noch machen? Das kriegen wir nicht mehr hin. Aber das sind die entscheidenden Punkte, wenn Sie mich fragen, wie erkenne ich ein sicheres Krankenhaus? Dann erkenne ich das an der Kommunikation der Mitarbeitenden mit den Patienten.
Die Krankenhäuser beklagen ja seit vielen Jahren immer mehr Regulierungen, Vorschriften, Bürokratie, neue Beauftragte werden erfunden für alles Mögliche. Wir wissen, wenn es irgendwelche spektakulären Zwischenfälle gibt, dann ruft die Politik auch gerne, sei es in einem Bundesland oder im Bund, danach, wir müssen jetzt alles neu regulieren, damit sich alle Krankenhäuser entsprechend an irgendwelche Vorgaben halten, damit so etwas an anderer Stelle gar nicht mehr passieren kann. Und so haben wir mittlerweile nach unserem Eindruck zumindest ein System, in dem kaum noch jemand wirklich alle Vorschriften kennen kann. Viele Krankenhäuser haben ganze Abteilungen, die sich mit Compliance nur noch beschäftigen, wo man den Eindruck hat, da wird zum Teil auch Engagement lahmgelegt, weil man sich mehr oder weniger selbst verwaltet. Fehlt es an noch mehr Vorschriften in deutschen Krankenhäusern?
Lieber nicht. Also da habe ich auch eine klare Meinung. Wir überfordern unsere Kolleginnen und Kollegen damit, mit dieser Regulatorik, die wirklich in alle möglichen Bereiche einsetzt. Also ich finde, zu meinem Thema gibt es eigentlich ein ganz schönes Lineal. Das sind die sogenannten Never Events. Es gibt einen Katalog von Dingen, die sind halt zu 100% vermeidbar. Und die im Griff zu haben, also auch in der Perspektive, ob das nun ein Patientensicherheitsbeauftragte oder Qualitätsmanagementbeauftragte, ist mir ziemlich wurscht. Mhm. Aber die sollen diese sogenannten Never Events kennen und das auch wirklich monitoren. Also der falsche Eingriff, die Verwechslung des Patienten, die Verwechslung der Seite, der vergessene Fremdkörper, die verwechselte Blutkonserve, der vergessene Patient irgendwo im Klinik, auch das gibt es. Das sind diese sogenannten Never Events. Und wenn ich die, dafür brauche ich keine Regulatorik. Die muss ich einfach kennen, die muss ich übertragen, sind sie für unser Haus relevant und die muss ich auch monitoren. Da muss ich auch mein Erfassungssystem kritischer Ereignisse, da kann man sehr gut eine Rubrik hinterlegen für diese sogenannten vollvermeidbaren Risiken. Und dann erreicht man schon eine ganze Menge. Das muss aber den Mitarbeitenden bekannt sein. Und ansonsten hat man ja manchmal den Eindruck, dass über dieses Beauftragtenwesen das ist so ein Selbsterhaltungssystem. Man schafft sich so seine Arbeitsfelder
und es wird auch Verantwortung abgegeben. Wir haben ja einen Qualitätsbeauftragten, wir haben ja einen Sicherheitsbeauftragten, der kann sich ja oder die ja darum kümmern. Das ist dann vielleicht gar nicht mehr mein Job. Auch sowas ist möglicherweise eher negativ.
Dass ich jetzt hier Kritik bekomme, also man kann bei mir auch einen Kurs, also ich lehre das Fach ja auch mit einer Professur, aber ich qualifiziere auch Patientensicherheitsbeauftragte, weil das Land Hessen hat ja eine Landesverordnung für Patientensicherheitsbeauftragten. Es geht aber nicht um das Label, sondern den Leuten zu vermitteln, was sind jetzt eure Aufgaben. Das ist vielleicht noch etwas einfacher und der Begriff Patientensicherheitsbeauftragte ist für mich in meinen Augen noch besser als der Qualitäts- und Risikomanagementbeauftragte, weil hier geht's ja, ist ja das Ziel, formuliert. Ja. Also man muss schon Verantwortung diesbezüglich auch vergeben. Es müssen Menschen den Hut dafür aufhaben. Aber das, was Sie sagen, unterschreibe ich voll. Damit habe ich ja jemand, der das für mich regelt. Mhm. Und es gibt so dieses Schöne, das kennen Sie wahrscheinlich, so diesen Spiegel, in den ich, und da steht hinten drauf, wer ist verantwortlich bei uns für die Patientensicherheit, bitte wenden. Mhm. Und dann schaue ich halt in den Spiegel und sehe mich da. Und das ist so im Grunde genommen das, was vermittelt werden muss. Also jeder in seinem Arbeitsbereich hat die Aufgabe, sich um dieses Thema zu kümmern, aber es gibt natürlich die Koordinatoren.
Mhm. Aber Sie haben schon auch die Wahrnehmung, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich in den Krankenhäusern mit der Patientenversorgung insbesondere auch beschäftigen, aus den unterschiedlichen Berufsgruppen, dass die schon auch eine intrinsische Motivation haben, Dinge nicht geschehen zu lassen, die man vermeiden sollte und Patientensicherheit zu gewährleisten. Also das muss man denen, glaube ich, nicht jeden Tag neu erzählen,
98%,
oder?
90% der Mitarbeitenden und mehr sind doch in den Job reingegangen, um zu lindern, um zu heilen, um Medizin, um Pflege zu betreiben. Und die muss man nicht dazu motivieren, das in einer sicheren Umgebung zu machen. Die haben natürlich alle das Problem, dass durch personelle Einschränkungen das Pensum größer wird. Aber die Patientensicherheit, die fällt hinten nicht runter oder vielleicht ganz am Ende, wenn einfach eine nächtliche Situation so belastend ist, dass einfach nicht mehr geht.
Sie haben gerade etwas angesprochen, was ich jetzt auch thematisieren wollte, nämlich die Frage, verändert sich die Situation unter wirtschaftlichem Druck? Jetzt haben wir ja zurzeit hohen wirtschaftlichen Druck in den Krankenhäusern, seit etwa 2 Jahren wirklich eine immense Defizitsituation. Krankenhäuser beginnen mittlerweile auch, um sich zu konsolidieren, an Personal zu sparen, nicht unbedingt in der Pflege, weil da haben wir eine besondere Finanzierung, aber an anderer Stelle. Also man versucht irgendwie den Standort am Überleben zu halten und Einsparungen hier und da vorzunehmen. Nehmen Sie das auch schon wahr in Ihrem Dialog mit den Krankenhäusern? Hat sich da was verändert in der Branche und in den Krankenhäusern selbst? Und hat das möglicherweise auch eine negative Auswirkung auf das Thema Sicherheitskultur, weil irgendwie nicht mehr so viel Zeit ist für solche Dinge?
Die Frage kann ich zweigleisig beantworten. A, im Ehrenamt bin ich Aufsichtsrat einer größeren konfessionellen Klinikkette. Von daher bekomme ich das eben im Moment wirklich maximal mit. Und beispielsweise aus Sicherheitsaspekten, aber eben auch aus wirtschaftlichen Aspekten zu sagen, also der Betrieb einer Geburtshilfe wird einfach eingestellt, weil es nicht mehr geht. Das sind alles solche Rahmenbedingungen. Ich stelle das aber jetzt, ich verlasse diesen Job und sage, beurteile oder versuche die Frage zu beantworten aus dieser Perspektive des Risikomanagements. Wir haben einen sehr positiven Nebeneffekt, nämlich die Versicherungsprämie. Mhm. Die Haftpflichtversicherer haben früher das Krankenhaus beurteilt nach der Anzahl der Schadenfälle und dem Regulierungsaufwand. Die haben also ganz grob geschaut, und sowas, wie viele Schäden haben die und welche Summe macht das aus. Haftpflichtversicherer schauen heute sehr genau hin. Denen sind diese voll vermeidbaren Risiken auch eingekommen. Mhm. Die wissen mittlerweile auch, was zu 100% vermeidbar ist. Und deshalb legen die Haftpflichtversicherer dieses Lineal an, dann, wenn die ein Angebot auslegen. Das heißt, in dem Moment, wo ich als Krankenhausbetreiber nachweisen kann, dass ich in diesem Bereich richtig gut aufgestellt bin, gibt es Haftpflichtversicherer, so viele gibt es ja nicht, die sagen, okay, wenn ihr mir das darlegen könnt und wenn wir das auch anhand unserer Verlaufszahlen verifizieren können, dann sind wir durchaus bereit, über einen gewissen prozentualen Ansatz der Prämie zu sprechen. Das ist viel Geld. Mhm. Und das ist natürlich in diesen Zeiten ein Effekt, den die Häuser gerne mitnehmen. Und das ist auch eine Würdigung der Tätigkeit der Menschen, die dort arbeiten und eben diese Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Und ein weiterer Effekt ist eben, in der ökonomischen Situation einen hohen Selbstbehalt zu wählen. Also zu sagen, die Prämie dadurch zu reduzieren, indem ich sage, also ein Teil der Schadenlast übernehme ich. In dem Moment wird natürlich das Thema klinisches Risikomanagement maximal interessant. Dann kann ich es auch wiederum mit meinen Chefärztinnen und Chefärzten kommunizieren und sagen, Leute, aus wirtschaftlichen Gründen, wir haben einen hohen Selbstbehalt, weil wir haben in der Vergangenheit einen guten Verlauf. Wir sind nicht schadenauffällig. Wir können uns das leisten, aber bitte, wir müssen natürlich maximal darauf aufpassen, dass uns hier nichts passiert. Das ist also ein zusätzlicher Motivator über die Ökonomie. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die allgemeine wirtschaftliche Situation diesem Thema geschadet hat. Problematisch ist der Personalschlüssel. Wir haben nicht mehr die Köpfe für die Umsetzung dieser Maßnahmen. Ein Riesenproblem ist das Thema Arbeitnehmerüberlassung. Immer wieder in hochspezialisierten Themen mit Mitarbeitenden zu arbeiten, die als Leiharbeiter dort eingeschleust werden.
Wird uns nach Ihrer Einschätzung in Zukunft das Thema Digitalisierung helfen? Weil Sie haben das ja vorhin durchklingen lassen beim Thema Diagnostikfehler und Ähnlichem. Wenn möglichst viele Informationen über den Patienten digital vorliegen, miteinander in Zusammenhang gebracht werden können, möglicherweise auch mit künstlicher Intelligenz dann auch nochmal ein Stück weit analysiert werden, mit Therapievorschlägen verknüpft und Ähnlichem. Wird das nach Ihrer Einschätzung, wenn es gut funktioniert und diese Daten in Zukunft auch bei allen Patienten zur Verfügung stehen, wird das ein Stück weit dabei helfen, mit der Personalknappheit, die ja nicht viel besser werden wird in den kommenden Jahren, umzugehen, Personal an dieser Stelle zu entlasten, zu unterstützen, auch im Sinne der Sicherheitskultur und Fehlervermeidung?
Also es gibt da die kleineren und die größeren Lösungen. Die kleineren Lösungen bestehen beispielsweise mit dem Thema Arzneimitteltherapie, Sicherheit, Wechselwirkungsdatenbank, unterstützt mit entsprechender Software zu erkennen, wie interagieren die Medikamente, hatte ich eben schon ausgeführt. Eine zweite Sache ist natürlich, dass ich eine Diagnoseunterstützung habe, dass ich also bestimmte Parameter zu einem Patienten bekomme und das Das wird uns, glaube ich, erheblich weiterbringen, dass da ein Patient sitzt, 73 Jahre, Prostatiker, und da ist eine Operation geplant. Er hatte aber auch einen Hypertonus, er hat einen Diabetes. Und ich kann mit Hilfe der KI oder einer digitalisierten Anamnese das Risiko für diesen Patienten viel besser einschätzen. Und es sind so drei Warnleuchten, die sagen, okay, hochgradig sturzgefährdet, hochgradig gefährdet für den entgleisten Diabetes, bitte aufpassen. Das sind natürlich fantastische Möglichkeiten, die ich da habe. Die kommen ja auch so nach und nach. Und was ich natürlich als enormen Schritt sehe, ist die Telediagnostik und Teletherapie. Das heißt, der Intensivmediziner, der mir auf der Station fehlt, der sitzt halt in Berlin in einer Zentrale als Dienstleister, der hat Zugriff auf das Monitoring, auf die Ventilation, auf die Dialyse. Der hat also alle Parameter und der schaut sich das genau an und kontaktiert seinen Kollegen, der da auf der Station ist und sagt, Mensch, Zimmer 3, da muss jetzt jemand hingucken, und das kann man ja auch weiterdenken. Also wenn ich sonst jemand habe auf der Station, der den Bereich im Blick hat, was spricht denn dagegen, wenn künftig der Telearzt auch in den Perfusor und in den Infusomaten eingreift? Das heißt also in einer Akutsituation entsprechende Katecholamine auch erhöht oder senkt. Also ich glaube, da ist noch so viel Luft nach oben. Und das wird uns helfen. Wir haben gar keine andere Chance, als telemedizinische Telekonstellation mit reinzunehmen. Und natürlich ist der Patient, der jetzt in einem kleinen Krankenhaus, in einem regionalen Gesundheitszentrum, wie es vielleicht demnächst erstmal landet, und ich habe die Möglichkeit, sofort die Stroke-Unit dort dazuzuschalten und eine erste Diagnose vorzunehmen. Natürlich wird uns das aus der drohenden Misere rausholen.
Ich will nochmal auch gegen Ende unseres Gesprächs auf ein Thema kommen, das Sie ganz am Anfang angesprochen haben. Die Geburtshilfe ist ja ganz interessant. Ich habe gelesen, dass Sie ein Zertifikat entwickelt haben, zusammen mit dem Deutschen Hebammenverband, für einen, ich vereinfache das jetzt mal begrifflich, den sicheren hebammengeleiteten Kreissaal. Man muss vielleicht noch kurz erläutern, üblicherweise haben wir ja eine Mischung aus Fachkräften, Medizinern, Hebammen, die in der Geburtshilfe tätig sind. Beim hebammengeleiteten Kreissaal ist es durchaus üblich, dass da ausschließlich Hebammen, Pflegekräfte tätig sind, Medizinerinnen, Mediziner dann hinzugezogen werden, wenn es notwendig ist, aber die auch nicht permanent präsent sind. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Und das ist durchaus auch ein Angebot, was Frauen immer häufiger auch gemacht wird. Erklären Sie mal, was es da mit dieser Zertifizierung auf sich hat.
Naja, der Hebammenverband ist auch auf uns zugekommen, ob wir nicht mit unserem Hintergrund aus und unseren Präventionsmaßnahmen für die Geburtshilfe ein solches Zertifikat mitentwickeln wollen. Es geht um nicht weniger als ein nach außen zu plakatierendes oder darzustellendes System einer funktionierenden Geburtshilfe, aber zunächst einmal unter Leitung einer Hebamme, einer qualifizierten Hebamme. Diese hebammengeleiteten Kreissäle sind ja nicht in der Versorgungsstruktur schlechter aufgestellt als ein chefärztlich geleiteter Kreissaal, weil idealerweise ist ja direkt angebunden. Das heißt, wenn die Hebamme feststellt, hier haben wir einen Geburtsstillstand und hier haben wir einen Nabelschnurvorfall, dann kann eben in kürzester Zeit das gesamte Team zusammengeholt werden. Das Team besteht dann aus dem Geburtshelfer, aus dem OP, also wenn eine Notfall-Kaiserschnittanbindung durchgeführt wird beispielsweise, oder durchgeführt werden muss. Es gibt keinerlei Qualitätsunterschiede, aber zunächst einmal die Regie und die Koordination, die liegt bei Hebammen, das ist ja heute auch so. Also mal unter uns. Großen Unterschied hat es nicht, ob ich eine chefärztlich besetzte Geburtshilfe habe oder eine hebammengeleitete. Vielen Müttern und vielen Eltern gefällt das aber sehr gut. Und ich will das jetzt nicht abwerten, sondern ich finde, viele Mütter oder Eltern begeben sich ja schon in der vorgeburtlichen Phase in die Hände einer Hebamme. Und wenn diese Hebamme dann mit den Eltern und mit der Mutter zur Entbindung in ein Krankenhaus geht, dann ist dieses Gefühl einfach ein anderes, wenn ich in einen Hebammenkreißsaal gehe. Aber wie gesagt, qualitativ macht das überhaupt keinen Unterschied. Ich finde sogar, dass es ein wesentlicher Schritt ist, wenn wir in kleineren Regionen oder in Regionen, wo wir eine Geburtshilfe nicht mehr personell aufbauen können, wenn man dann sagt, man geht an das nächstgrößere Zentrum, man baut dort aber auch einen Hebammenkreißsaal und man schafft ein Angebot für Mütter und Eltern zu sagen, okay, ich gehe zunächst erstmal in den hebammengeleiteten Kreißsaal. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nur ein Label ist, sondern das ist einfach eine andere Form der Kontaktaufnahme, der Kommunikation und es ist für viele ein gutes Gefühl, erstmal in dieser Umgebung zu sein. Und ich bekomme Hebammen wieder in die Krankenhäuser. Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Viele, die aus dem Beruf auch rausgehen, sagen ja, in so einer Konstellation arbeite ich gerne eben auch als Beleghebamme.
Ja, wir sind fast am Ende. Was mich noch interessieren würde, wäre die Frage, haben Sie eine Art internationalen Überblick, vielleicht über Europa, über unsere Nachbarstaaten, wie es dort steht um das Thema Sicherheitskultur im Vergleich zu Deutschland? Können Sie uns da ein Stück weit einordnen als Bundesrepublik?
Ja, ich kann das, weil ich tatsächlich vom ersten Global Summit on Patient Safety, den Hermann Gröhe hier noch in Berlin eingeleitet hat, 2017, war ich in jedem der Folgejahre dann auf den entsprechenden Weltkongressen. Wir waren jetzt gerade in Chile und ich habe beispielsweise in Chile darstellen können, wie in Deutschland die Haftpflichtversicherer diese Maßnahmen auch gutieren. Das war für die internationale Community schon sehr interessant. Das, was wir da machen, in dem Bereich sind wir durchaus gut aufgestellt. Ansonsten sind wir Mittelfeld. Was mich so ein bisschen stört, und ich habe noch nicht so die Lösung, vielleicht haben wir ja gemeinsam eine Idee. Es gibt den Global Patient Safety Action Plan. Die WHO hat die 20er Jahre zur Dekade der Patientensicherheit erklärt. Die Jahre 21 bis 30 sollen wir nutzen, um unsere Krankenhäuser sicherer zu machen. Der Global Patient Safety Action Plan. Und es gibt viele Nationalstaaten, und das habe ich in Chile wieder erfahren, die haben wirklich das auch als Maßstab und evaluieren ihre Krankenhäuser, inwieweit die diesen Aktionsplan umsetzen. Und das machen wir noch nicht. Ich suche noch nach der zentralen Stelle, die wirklich, ohne jetzt neue Regulatorik zu schaffen, aber zu sagen, wir haben einen internationalen Maßstab, den setzen wir jetzt an. Ein Element, und das erlauben Sie mir gerade noch eben, die WHO hat und fordern uns auch auf, die Hochleistungsbereiche in sogenannte Hochzuverlässigkeitsorganisation, High Reliability Organization, zu entwickeln. Also ein Kernkraftwerk, ein Flugzeugträger, Militärwesen. Das ist eine sogenannte High Reliability Organization, die bestimmten Kriterien von Hochzuverlässigkeit entsprechen müssen. Und wir werden aufgefordert, auch unsere Notaufnahmen, unsere Schlaganfallabteilungen, unsere Kreissäle zu solchen Hochzuverlässigkeitsorganisationen zu entwickeln. Und ich habe im letzten Jahr mit der Gesundheitsstadt Berlin den HRO Award ins Leben gerufen. Also ein Preis für Hochzuverlässigkeit in Medizin und Pflege. Wir haben den im letzten Jahr erstmalig verliehen an einen Rettungsdienst in Schleswig-Holstein, an eine Notaufnahme in Halle an der Saale und an ein Lungenzentrum in Graz. Und jetzt im Moment gerade bis Ende September läuft noch die Bewerbungsfrist für den Hochzuverlässigkeits-Award, den wir wieder am 8. Dezember verleihen werden. Das ist also das ist meine Idee. Ich habe gesagt, also wir setzen schon mal einen Teil dieses WHO-Plans um und schaffen Anreiz. Und das können die entsprechenden Häuser dann auch ins Schaufenster stellen. Und das interessiert ja vielleicht auch die Hörer unseres Podcasts.
Durchaus interessant. Ich gebe zu, wenn ich den Vergleich zu einem Atomkraftwerk höre, habe ich erstmal Respekt vor dem, was da an Verordnungen, Regulierungen und Ähnlichem auf uns zukommen könnte. Denn eins ist ja klar, ein einziger Zwischenfall in einem Atomkraftwerk hat natürlich im Zweifelsfall einen viel größeren Schadensausmaß als ein einziger Zwischenfall in einem Krankenhaus. der tragisch ist für den Patienten im Zweifelsfall, aber vom Ausmaß insgesamt natürlich nicht zu vergleichen.
Aber die Mechanismen, die Kriterien von Hochzuverlässigkeit lassen sich auf eine Chest Pain Unit, auf eine Stroke Unit, auf einen Kreißsaal übertragen. Und genau das ist das, was wir wollen.
Lassen Sie uns gern ins Gespräch kommen dazu. Sehr gerne, Herr Dr. Gaussmann. Vielen Dank für diesen interessanten Austausch und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht und wir bleiben dran.
Dankeschön.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.